Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal sind wir zu Gast bei Dr. Andreas Salcher in seiner wunderbar gelegenen Altstadtwohnung im 1. Bezirk in Wien. Über Dr. Andreas Salcher gibt es natürlich viel zu berichten. An dieser Stelle nur ein kleiner Auszug. Er hat Wirtschaft studiert in Wien, hat in Harvard ein Managementprogramm absolviert, war 12 Jahre für die ÖVP politisch tätig, hat die Walzell-Meetings gegründet, hat die Sir Karl Popper Schule für Hochbegabte in Wien begründet und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben, von denen sehr, sehr viele Bestseller geworden sind. Es gibt also jede Menge Themen, über die wir uns unterhalten können. Wir haben im Vorgespräch festgelegt, dass wir erstmal ein paar Menschen durchbesprechen würden, die ihm nahestehen. Wir fangen also an mit Bruder David Stein-Drast, dem Benediktinermönch, der jetzt schon 99 Jahre alt ist, der so etwas wie ein Mentor für Dr. Andreas Salcher ist. Zweiter ist der Dalai Lama, sodass wir auch über Tibet zu sprechen kommen können, weil Dr. Andreas Salcher 1993 auch 6 Wochen in Tibet war. Und da gibt es doch einige Dinge, die wir gerne besprechen. Und die dritte Person ist Paulo Coelho, der Autor, den Dr. Andreas Salcher für die Walzell-Meetings gewinnen konnte und dadurch sich anfreunden konnte mit dem Autor Paulo Coelho, bevor er seine Bücher publiziert. Schickt diese Bücher an 12 ihm nahestehende Menschen und einer davon ist Dr. Andreas Salcher, was natürlich eine Freude ist und eine Ehre ist. Anfang September 2025 kommt sein neues Buch mit dem Titel Das Beste für mein Kind heraus. Ich würde annehmen, dass das wieder ein Bestseller sein wird. Für all diejenigen, die Kinder haben, natürlich hochgradig interessant. Es ist für Eltern geschrieben, die Kinder haben, die in die Schule gehen und behandelt so Themen wie, wie finde ich die richtige Schule für mein Kind? Wie kommuniziere ich mit den Lehrern? Was mache ich, wenn das Kind gemobbt wird? Wie spreche ich mit den Direktoren? Wie gehe ich mit Nachhilfe um? Wie finde ich raus, ob mein Kind hochbegabt ist? Und noch vieles mehr. Bin schon gespannt. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist noch 3 Tage vor der Buchpräsentation. Ich freue mich schon, das Buch demnächst lesen zu können. Viel Freude beim heutigen Podcast. Vielen Dank für die Einladung, dass wir zu Ihnen kommen dürfen. Schon vorbereitet, wir würden gern mit ein paar Anekdoten und Geschichten anfangen, bevor wir dann zum krönenden Abschluss oder krönender Abschluss gleich vorbereitet, würde ich Sie, glaube ich, noch mal fragen wollen, wie Sie gerne sterben werden möchten, aber das ist ganz am Schluss.
Okay.
Fangen wir mit Bruder David Stein-Drast an, den ich auch sehr verehre und schätze und ich weiß, er ist so etwas wie ein Mentor für Sie. Sie haben 3 Podcaste mit ihm schon gemacht und er kommt in jedem Ihrer Bücher vor. Erste Frage ist, wann haben Sie ihn kennengelernt? Zu den Walzell-Meetings genau. Oder schon?
Also wir haben uns schon länger um ihn bemüht, aber er ist zwar persönlich extrem nett, aber er ist schon damals so nachgefragt gewesen, dass wir ihn eigentlich erst am 4. Walzell-Meeting, wo dann auch der Dalai Lama war, dann wirklich gewonnen haben. Und wir haben immer sehr in das, wie soll man sagen, das soziale Design von Walzell investiert. Und beim 4. Meeting sind wir zum Beispiel mit einem Schiff von Krems nach Melk gefahren und dann von unten hinauf zum Kloster gegangen. Noch dazu war das Wetter strahlend schön. Und ich habe den Bruder David mich um ihn gekümmert, habe ihn, glaube ich, vom Flughafen von seinem Hotel abgeholt, bin mit ihm nach Krems gefahren und hatte, nachdem wir früher dort waren, hatten wir Zeit, so durch die Stadt Krems zu marschieren. Und er hat mir gesagt, er ist zwar an sich gebürtiger Wiener, seine Familie kommt, glaube ich, aus Salzburg, aber er hat seine das Ende der Kriegszeit in Krems verbracht und wie durch ein Wunder wurde er nicht eingezogen, sonst hätte er wahrscheinlich eh nicht überlebt, hat er gesagt. Aber das war so faszinierend für mich, wie ich mit ihm da durch Krems gegangen bin und er wirklich diese Achtsamkeit gesagt hat, schau Andreas, da diese Blumen sind so wunderschön und geh mal in diese Kirche und hast du dieses Fenster schon gesehen und so. Und da ist eigentlich eine starke persönliche Beziehung damals, Gott sei Dank entstanden, für die ich wirklich dankbar bin, weil das ist ein besonderes Privileg mit jemandem wie David Steindl-Rast, der einfach, den so viele Menschen kennenlernen wollen. Also der fühlt noch immer, er ist jetzt 99 Jahre, er fühlt noch immer große Seele und ihn quasi wirklich auf einer persönlichen Ebene zu haben, beantwortet mir noch immer meine Mails und meine
Großbuchstaben.
Mit Großbuchstaben, gratuliert mir zu meinen Büchern. Mhm. Und ich habe ihn, glaube ich, vor 2,5 Jahren das letzte Mal im Stift Gut Eich, Kloster Gut Eich in Salzburg besuchen dürfen. Also das ist ein großes Privileg, das auch mein Leben sehr bereichert hat.
Er war im Mai, glaube ich, muss jetzt nicht stimmen, mit Professor Beck, hat eine Podiumsdiskussion gemacht im 5. Bezirk in der Kirche. Und das war für mich so berührend, wie er kam von hinten in die Kirche rein, wir haben alle noch vorgeschaut und die Ersten, die ihn gesehen haben, haben ihn halt gesehen und haben zu klatschen angefangen. Ja. Und dann haben wir ihn immer mehr gesehen und die Menschen haben zu klatschen angefangen, bis dann die ganze Kirche geklatscht hat und gestanden ist, leise und ruhig. Aber es war so, so liebevoll einfach, was dieser 99-jährige Mensch in den Menschen bewegt. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Sie an ihm spannend finden. Oder was kann man alles von ihm lernen?
Also ich bin ein spiritueller Mensch, würde ich schon sagen, aber kein religiöser Mensch, das weiß er auch. Und trotzdem sage ich, jede Begegnung mit dem David Steindl-Rast, vor allem unter vier Augen, da sage ich, das ist für mich so das Prinzip Jesus, dass immer so muss Jesus gewesen sein. Also ich sage immer, wenn du den David Steindl-Rast irgendwo am Stephansdom alleine hinstellst, vor die Stephanskirche, bin ich mir sicher, innerhalb von einer Stunde sind dort 100 Menschen. Das ist einfach sein persönliches Charisma, weil er wirklich mit jedem Menschen kommuniziert auf einer Herzensebene, die ich so ganz selten in meinem Leben erlebt habe. Also das ist sozusagen das Faszinierende, wo ich sage, das ist dieses absolute Prinzip der Nächstenliebe und so könnte Jesus gewesen sein, stelle ich mir vor. Und das Zweite, weil du das gesagt hast mit dem Applaus, das habe ich auch ein paar Mal erlebt. Also da gibt es ja dann auch Menschen, die knien sich hin von ihm und umarmen ihn mit seinen Beinen. Und ich habe ihn dann einmal gefragt, ich habe ihn gefragt, wie gehst du denn damit um? Und er sagt, schau, ich nehme diese Energie, lasse sie durch mich durchgehen und schicke sie nach oben. So hat er mir das beantwortet. Ja, und das ist so er legt ja großen Wert auf Sprache. Ja, also jedes Wort bei ihm hat einen bestimmten Sinn. Er ist ein großer Rilke-Fan. Er war ja auch, was eine große Auszeichnung für mich war, an meinem 50. Geburtstag dabei, hat dort ein Rilke-Gedicht für mich gelesen, dessen Botschaft ich ursprünglich gar nicht verstanden habe. Ja. Aber meine Freundin hat mir dann erklärt, dass das eine sehr klare Botschaft an mich war.
Okay. Können Sie die verraten jetzt? Oder?
Ich könnte es holen, wenn Sie jetzt wollen. Aber die Botschaft, das Gedicht heißt Der Fänger. Ja? Ja. Und da geht es darum, um einen geworfenen Ball. Aber es geht nicht nur darum, sozusagen den Ball zu... Also in Wirklichkeit geht es darum, das Schicksal wirft dir zwar den Ball zu, aber du hast keinen Einfluss darauf, was mit dem Ball ist. Und sozusagen ein bisschen Gelassenheit und das Schicksal annehmen. Also da waren viele Botschaften für mich drinnen. Ja.
Wir haben so einen Verein gegründet gehabt, Medizin und Spiritualität von Studenten, 20 Jahre her. Und da haben wir ihn eingeladen und dann hat er in der Otto-Wagner-Kirche unendlich schön einen Vortrag gehalten, eigentlich nur über 2-3 Begrifflichkeiten, die er dann 50 Minuten lang analysiert hat. Also er ist ein Sprachkünstler auch, unter anderem. Aber Gratulation, dass er zu ihrem Geburtstag gekommen ist. Das ist schon eine...
Ja, es war für alle eine totale Bereicherung.
Und wenn Sie ihn so privat treffen, ist das ein bisschen wie in dem Podcasten oder gehen da die Gespräche in eine ganz andere Richtung?
Nein, das ist eigentlich ziemlich authentisch. Das ist niemand, der jetzt einen beeindrucken will oder jetzt irgendwie umschaltet, weil jetzt ein Podcast ist oder was. Nein, das sind einfach genauso Gespräche, das ist eigentlich 1:1, so wie wir sonst reden. Ja? Ich meine, ich habe ihn ja, das letzte Mal war, glaube ich, 98, wie ich ihn getroffen habe. Und ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, quasi was wünscht er dir noch für dein Leben? Und wir alle wünschen uns, dass du zumindest 100 wirst. Ja. Und er hat dann gesagt, ich wünsche mir einen schönen Übergang, hat er dann gesagt.
Ja. Das ist ein Wort, gell? Übergang. Ja.
Übergang, genau.
Was mich auch berührt hat, das wurde mir nur erzählt, in einem Gespräch wurde er gefragt, was er sich noch vorgenommen hätte für den Rest dieses Lebens. ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber seine Antwort war lieb sein.
Ja, das ist typisch. Ich kenne das nicht, aber das ist typisch für ihn.
Und,
ja.
Und das ist doch auch so, also ich habe gedacht, unendlich tiefgründig einfach.
Aber er sozusagen weiß schon auch manchmal, was er will, wie gesagt, bei dem vierten Wahlzellmeeting war er ja mit dem Dalai Lama und wir haben damals entschieden, den ersten Auftritt vom Dalai Lama gemeinsam mit dem David Steindl-Rast zu machen. Ja. Erstens, damit da keiner irgendwie jetzt glaubt, der muss sich mit dem Dalai Lama profilieren. Ja, ja. Die zwei kannten sich auch. Ja, ja. Und der Dalai Lama hat aber dann irgendwo inoffiziell nach dem Gespräch zum Dalai Lama, zum David Steindl-Rast gesagt, warum man nicht einmal ein Buch schreibt. Und darauf hat David Steindl, der schon viele Bücher geschrieben hat, gesagt, er schreibt gerne noch eins, aber der Dalai Lama muss ihm das Vorwort schreiben. Ja. Und das hat er dann auch getan.
Macht er. Genau. Für mich Sie haben auf Ihrer Facebook-Page, die ich mir angeschaut habe, haben Sie Thomas Merton zitiert. Und ich finde, David Steindl-Rast ist so ein bisschen in der Tradition von wegen interreligiöser Dialog. Und ich glaube, Thomas Merton war für den Dalai Lama einer der Ersten, der sozusagen diesen Dialog zugelassen hat. Also die Tradition setzt sich da irgendwie fort in meiner Wahrnehmung.
Wir kommen ja ohnehin zu Tibet, aber ich muss vielleicht auch zum Dalai Lama etwas sagen. Ich habe Gott sei Dank ein Jahr, bevor wir ihn als Gast beim Wahlzellmeeting, habe ich mehr oder weniger darauf bestanden, dass ich ihn vorher persönlich treffe. Und das war ganz wichtig, weil ich will schon wissen, wieso. Ja, und wir haben uns getroffen in einem Rogner-Hotel.
Ich kenne ihn, Robert Rogner, Jünger ganz gut, weil er dieses Tibet-Center hochgezogen.
Aber nicht in einer Suite, sondern in einem Raum, der kleiner war als da. Aber was ich sofort gemerkt habe, man erwartet ja irgendwie beim Dalai Lama, er schwebt jetzt irgendwie 5 Zentimeter über das Boden, war überhaupt nicht so. Er war eher wie ein Manager, der sehr klar artikuliert hat, was er eigentlich haben will. Und das war für mich dann schon interessant. Wobei der Dalai Lama ist ein Mythos in Wirklichkeit. Mhm. Und das kommt immer wieder bei ihm raus. Es sind ja zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Da ist der Bauernbub, der ist Bauernbub geboren und dann ist der quasi der Heilige, der Gott in ihm drin. Und das sind so zwei Rollen, die er immer wieder hin und her pendelt, wobei ich zu jenen gehöre, die sagen, also die tibetische Religion oder der tibetische Mystizismus und so weiter, das ist etwas, wo nur ganz wenig Europäer einen wirklichen Zugang finden. Ja. Also wir werden nie vergessen, beim Wahlzellmeeting ist dann irgendwann einmal ein Deutscher aufgestanden und hat ein besonders Engagierter und hat gesagt, ja, also er widmet sich jetzt schon seit Jahren dem tibetischen Buddhismus und ob ihm der Dalai Lama irgendwie einen Rat geben kann, wie er das noch intensiver oder besser machen kann. Der Dalai Lama hat ihn angeschaut, hat gelacht und sagt, stay with your religion, bleib bei deiner Religion. Und wenn man selber mal in Tibet gewesen ist, dann weiß man auch, das ist eine Religion, die in einem völlig anderen kulturellen Kontext entstanden ist, als das bei uns Europäern der Fall ist. Ja? Also das muss man immer dazu sagen.
Aber Sie waren auch einmal in Tibet?
Ich war einmal sehr lange, also ich war in Summe 6 Wochen in Tibet. Okay. Wir haben Trekking gemacht auf den alten Pilgerpfaden und wir waren am Schluss auch eine Woche am Mount Everest, aber nicht oben, sondern am Basecamp. Das Mount Everest, das ist schon beeindruckend genug und da kriegt man schon genug Kopf, wenn man am Basecamp ist, weil sie selbst Arzt sind. Das Interessante ist, wir hatten einen Arzt mit, aber der war nicht ein Expeditionsarzt, sondern der ist quasi aus privatem Interesse gekommen, hat sich jahrelang darauf vorbereitet und hat selbst ein bisschen tibetisch können, was natürlich ein riesen Vorteil für uns war, weil das war schon noch ein Szenen wirklich wie beim Heinrich Harrer. Also wir sind da tagelang marschiert, ohne dass da, dann steht dieses berühmte Zelt dort, dann gehst du dort rein, meistens waren nur Frauen drinnen in diesen Zelten, dann kriegst du diesen furchtbaren Buttertee, den dann irgendwie heimlich wegschütten musst, weil der für einen Europäer unerträglich ist. Aber dieser Arzt, dem hat klugerweise, was wir nicht gewusst haben, hat 200 kleine Dalai Lama Fotos mitgenommen. Ja. Und was ja damals streng verboten war. Ja.
Wann waren Sie dort?
Das muss gewesen, das kann ich genau sagen, 1993, also schon eine Zeit her. Aber man hat schon die chinesische immer stärker den Einfluss gespürt. Aber ich wollte zu den Fotos noch sagen, das war dann so berührend, wie er diese Fotos verteilt hat. Und irgendwelche Tibeter haben dann das Foto gesehen, hat das angeschaut, immer dieselbe Gestik so über ihren Kopf gehalten. Und dann hat man wirklich gemerkt, dass zumindest damals der Dalai Lama noch schon so etwas wie die Inkarnation dieses Volkes war.
Ich würde denken, dass das noch immer so ist. Der gilt einfach als
ja, aber in den neuen Generationen, ich glaube, da tut sich dann schon was.
Aber
also da gibt also Konsumerismus, Geld und so weiter spielt in dieser Generation jetzt schon eine ganz andere Rolle.
Ja. Und auf Ihrer Facebook-Seite haben Sie so eine Stupa, Churton. Das ist ein Foto um Sie gemacht?
Das habe ich gemacht. Das ist vom Kloster Rongbong. Okay. Das ist dieses Kloster, das eigentlich schon am Fuße des Mount Everest liegt. Okay. Und ich habe das Glück gehabt.
Ich war noch nicht dort, deswegen kenne ich das nicht. Ja.
Also das ist eigentlich eines der berühmtesten Kloster. Und da spiegelt sich die Sonne dann eigentlich gerade also auf diesem Foto. Stimme. Aber das ist schon quasi in Sichtweite des Mount Everest.
Ja. Und Sie haben ja nach Valzell auch die Tenzin Palmo eingeladen gehabt, also genau, noch eine Tibeterin. Scheinbar haben Sie schon so eine, wie soll ich sagen, es für gut befunden, da so tibetischen Spirit ein bisschen nach Valzell zu bringen.
Es war der Ansatz sozusagen über die Religionen hinaus, also eben nicht nur eine Religion, das war ja, ich meine, das ist ganz klar, der Stift ist ja in einer katholischen Tradition, aber sehr offen gewesen, also auch Benediktiner sind nicht Benediktiner, muss man dazu sagen, aber der Stift Melk hat uns mit offenen Armen aufgenommen und die waren selbst sehr interessiert an diesem religiösen Dialog. Also was dem Dalai Lama zum Beispiel sehr wichtig war, war vor allem, dass ein Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche dort ist, ja, weil offensichtlich die Tibeter vor allem in Russland schon damals Probleme hatten und deswegen war ihm das besonders wichtig. Okay. Also wir haben dann auch so eine interreligiöse Zeremonie gehabt mit Kerzen, wo ein weil als Vertreter klarerweise die Stift Melk der Altabt Burkhardt eine Kerze angezündet hat, wo der Dalai Lama eine Kerze angezündet hat, wo der David Rosen, der einer der führenden jüdischen Rabbiner, seine Kerze angezündet hat. Und dann war auch Ahmed Al-Tahib dort. Der Mann ist im islamischen Bereich sehr berühmt, weil er ist der Rektor der berühmten Al-Azhar-Universität in Kairo, die eigentlich fast die wichtigste. Ja. Und der war am Anfang sehr reserviert und hat auch gesagt, dass er an so einer interreligiösen Zeremonie nicht teilnehmen kann. Das hat er uns auch vorher gesagt. Und dann ist er aber trotzdem plötzlich aufgestanden und seine Kerze genommen und hat sie angezündet. Also das waren schon sehr bewegende Augenblicke. Ja. Und da trägt schon diese besondere Atmosphäre, die die Benediktiner dort in dem Stift kreiert haben.
Ja. Ich habe irgendwie diese Gedanken, dass weise Menschen, die sie da getroffen haben, die färben schon ab auf einen. Also man trägt dann einen Teil von diesen Menschen irgendwie mit.
Man kann viel lernen von ihnen, sagen wir so.
Ja. Und dennoch, oder wie auch immer, machen sie jetzt transzendentale Meditation, habe ich irgendwie.
Genau.
Genau, seit 3-4 Jahren täglich.
Sogar, ja, ich glaube, es sind sogar 4 bis 5 Jahre. Ich habe immer wieder Anläufe zur Meditation genommen, wie viele Menschen, bin aber nie wirklich durchgedrungen. Also ich habe auch irgendeinen Meditationslehrer und so. Und ich war ja auch in einem Zen-Kloster in Amerika, in Tassahara. Das ist ein Zen-Kloster und war dort eine Woche. Im Sommer öffnen sich die und das war Meditation und Yoga. Aber ich bin da auch nicht wirklich zurechtgekommen. Und dann habe ich aber in vielen Büchern, vor allem in amerikanischen Büchern gelesen, wo so eigentlich Podcasts, wie wir es machen, und egal, ob das Künstler waren, ob das Sportler waren, ob das Spitzenmanager waren, wenn der Einlader gefragt hat, wie entspannen sie sich beim Stress, und da haben sehr viele transzendentale Meditationen gesagt. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert, ich habe das so oft gehört, bin dann drauf gekommen, dass es in Wien so ein Zentrum gibt, weil transzendentale Meditationen...
Aber nicht das vom Lothar Krenner.
Ja, genau.
Oh ja.
Genau.
Mit dem haben wir schon einen Podcast gemacht. Genau. Wunderbar, den kennen Sie den Lothar.
Wunderbar. Der ist ja auch der einzige.
Na dann, perfekt.
Genau. Und jedenfalls bin ich drauf gekommen, dass das einfach ein System ist, für das man auch zahlen muss, was ich richtig finde. Aber es ist im Prinzip eine Technik. Es gibt natürlich eine spirituelle Tradition herum, aber mir ist es eher darum gegangen, eine Technik zu finden, die bei mir funktioniert. Und wenn Sie es kennen, das ist ja dort so. Du musst an einem kostenlosen Einführungsabend teilnehmen. Das war mir sehr wichtig, um zu schauen, komme ich da zurecht damit. Und macht das ja mit seiner Frau, die auch eine Ärztin ist. Und die Frauen gehen dann zu den Frauen und die Männer, wir gehen dann in ihrem Fall zu dem Lothar. Und ich habe mich entschieden, das zu machen. Das sind 4 Abende, an denen man das macht. Und das Faszinierende war, vielleicht für unsere Zuseher, transzendentale Meditation funktioniert im Prinzip mit einem Mantra. Das unterscheidet es von anderen Formen, die über die Atmung, über den Körper oder was. Also ein Mantra ist ein Wort ohne Bedeutung. Ja. Das bekannteste ist das Om. Ja, ja. Nur das kann man nicht nehmen, weil das einfach zu bekannt ist. Und ein Mantra, das bekommst du dann von deinem Lehrer, auf dich abgestimmt, und ist sozusagen ein Wort ohne Bedeutung, das deine meine Gedanken ablenken sollen. Aber was mir sehr gut gefällt an der transzendentalen Meditation, also man kann es im Sitzen machen, man muss nicht die Beine übereinander schlagen. Zweitens, sie nehmen einem diesen ganzen Stress weg, ich darf jetzt an nichts denken oder die Gedanken ziehen nur vorbei, sondern wenn du auch einmal fast überhaupt nicht in einen meditativen Zustand kommt, dann sagen sie, das ist jetzt ein Reinigungsprozess, den dein Körper braucht. Also ich kann es nur jedem empfehlen, ich mache das relativ regelmäßig, zweimal am Tag. Man macht das nach dem Aufstehen und man macht es, wenn der Tag abgeschlossen ist. Also für mich war das eine echte Bereicherung. Für mich ist aber gar nicht so sehr der spirituelle Hintergrund. Für mich ist das entscheidend, dass eine Technik, die bei mir funktioniert hat. Ja, und wie er mir mein Mantra gesagt hat, der Herr Krenner, und mit mir das erste Mal, das ist dann so eine Einzelsession. Ja, und das hat sofort funktioniert. Und das war natürlich so ein Erfolgserlebnis.
Aber es freut mich total, weil ich schätze und kenne Lothar schon länger natürlich, weil also über Komplementärmedizin, Integrativmedizin ist jetzt der bessere Begriff. Da trifft man sich natürlich häufiger. Und also, ja, ein netter Zufall irgendwie. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Genau, ich war vorher irgendwie, ich habe mir gedacht, ich würde Sie gerne über Bruder David Steindl, Rast ein bisschen fragen, Dalai Lama und jetzt am 24.08. hat Paulo Coelho Geburtstag, den Sie, glaube ich, auch sehr schätzen und befreundet sind und ab und zu besuchen fahren mit dem alten Abt. Genau. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die Sie teilen können, die einfach so Ihr Verhältnis ein bisschen widerspiegeln oder was so schöne Momente waren mit Ihnen?
Naja, ich kenne den David Channel, ich kenne jetzt den Paulo Coelho jetzt immerhin seit dem Jahr 2003, wo wir ihn gewonnen haben als Mentor für unsere Waldzell-Meetings. Und das war nicht ganz leicht, mit ihm in Kontakt zu kommen. Also das wäre jetzt eine lange Geschichte. Ja, das steht aber in einem meiner Buch drinnen, wie schaffst du dir als Paulo Coelho zum Freund zu machen. Ja. Jedenfalls ist das dann gelungen und ist eine starke persönliche Beziehung entstanden, die aber sich noch mehr verstärkt hat nach den Waldzell-Meetings, weil, Sie haben es schon angedeutet, der Paulo Coelho in Love, also in Liebe verfallen ist, dem Altar Burkhard Elegast. Ja. Also die zwei, obwohl sie keine Sprache miteinander sprechen, weil der Altar Burkhard hat nur Deutsch und Latein sehr gut gesprochen. Der Paulo spricht klarerweise Portugiesisch, seine Sprache, Spanisch, Französisch und sehr gut Englisch. Ja. Das heißt, ich habe dann immer den Übersetzer gemacht. Aber die konnten eigentlich kein Wort miteinander austauschen. Und der Paulo Coelho hat irgendwie so ein Gespür gehabt für den Abt Burkhard, hat ihn von da an immer als seinen Lehrer bezeichnet. Wirklich? Und ich meine, der Paulo Coelho kriegt, glaube ich, tausende Mails pro Woche. Aber wann immer ich geschrieben habe, a request from the old abbot, also eine Bitte des alten Abtes, hat er innerhalb von teilweise 5 Minuten geantwortet. Er war auch dabei bei der Buchpräsentation des Abt Burkhard im Stift Melk.
Genau,
das hat und der Paulo hat viele Jahre, einmal im Jahr, und das ist nicht an seinem Geburtstag, sondern das ist im März ein sogenanntes St. Josephs Fest gemacht, wo er Leute aus 5 Kontinenten eingeladen hat. Und da waren wir immer mit dem Abt Burkhard eingeladen, aber der Abt Burkhard ist ja leider Gottes vor 2 Jahren gestorben, der auch für mich ein wichtiger spiritueller Mentor war. Aber vielleicht noch zum Paulo Coelho, also wenn man 200 Millionen Bücher verkauft, hat man nicht viel falsch gemacht. Und manche in der Öffentlichkeit tun ihn ja so herab als den Meister der Kalendersprüche und schweren Esoterik und so weiter. Also ich würde auch sagen, es sind nicht alle seine Bücher für jeden geeignet und großartig. Aber der Paulo ist ein hochgebildeter Mensch. Er ist ein wirklich Intellektueller, mit dem du sehr ernsthaft über die Themen der Welt diskutieren kannst. Ich habe mir ja damals den Spaß unter Anführungs gemacht, den Anton Zeilinger mit dem Paulo Coelho zusammen zu tun. Die haben sich blendend verstanden und haben auch wirklich am anderen, das war so ein Dialog Science and Spirituality, mussten wir, war eben an der Uni vom Professor Zeilinger, wir mussten dann sogar noch das mit Video aufnehmen und einen Zusatz zahlen. Also das ist mir schon wichtig zu sagen, da steht viel Ernsthaftigkeit dahinter. Und ich habe auch viel von Paulo Coelho über Bücher schreiben gelernt. Also ich war gerade in Neuseeland und habe von Paulo ein Mail gekriegt. Sein neues Buch, das war damals der Zahir, hat er mir geschrieben. Er, bei jedes Mal, wenn ein neues Buch von ihm rauskommt, schickt er die Probeversion an 12 ihm wichtige Menschen. Und das hat er mir jetzt geschickt und ich soll ihm jetzt Feedback auf das Buch geben, weil ich ein großes Vertrauen war. Aber ich habe mir damals schon vorgenommen, wenn ich selbst einmal ein Buch schreibe, dann werde ich das auch mit den Testlesern machen. Und das mache ich bei meinen Büchern und das ist enorm wertvoll, mir dieses Feedback zu holen. Und das Zweite, was ich von Paulo gelernt habe, ich meine, der ist ein Weltstar, aber diese Orientierung am Leser, diese totale Orientierung am Leser. Das ist ihm total wichtig gewesen und da liegt, glaube ich, auch sein großer Erfolg.
Ja, ja. Aber diese, ich mag das ja, ich glaube, Sie haben mal gesagt, Sie schreiben keine Ratgeberbücher, sondern also das sich durchziehende Thema wäre die Unachtsamkeit.
Genau.
Und Sie schreiben Bücher, die Reflexion anregen. Und das machen Paulo Coelhos Bücher auch, finde ich. Also der Stil ist ein bisschen ein anderer, aber
schauen Sie, die Bücher von Paulo Coelho haben eine Kernbotschaft. Das ist, du kannst mehr aus deinem Leben machen. Das ist eigentlich seine Kernbotschaft. Und die kommt wieder und wieder und die spricht offenbar viele Menschen an.
Natürlich. Also und er schreibt das halt auf eine Art und Weise, wo man gut andocken kann. Und wo man einfach mitgeht. Also das ist jetzt kein... Ich finde die Bücher fantastisch. Also es gibt so Bücher, die sollte man einfach gelesen haben in jungen Jahren oder auch später noch. Oder vielleicht dann sollte man sie nach 10 Jahren nochmal lesen, nach 20 Jahren nochmal lesen, um neue Stellen daraus zu entdecken. Nochmal zu Waldzelt zurück. Sie haben als 2007 Sie zurückgetreten sind, eine, wie ich denke, fantastische Abschlussrede gehalten und haben mit einem Zitat von Hesse beendet, wohl denn Herz, bringt sich zusammen, zieh weiter und gesunde.
Ja. Und ich gedacht, Herzen im Abschied und gesunde.
Genau. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein ganz für Sie, weil ich habe sogar Gänsehaut bekommen, als ich es gehört habe. Ich habe gedacht, das ist für Sie jetzt ein ganz, ganz wahrhaftiger Satz. Natürlich wurde der vom alten Abt auch in der ersten Rede scheinbar eingeleitet. Aber ich habe gedacht, da steckt total viel drinnen für Sie. Vielleicht können Sie das ein bisschen kommentieren.
Naja, warum heißt Waldzell, hat Waldzell überhaupt Waldzell geheißen? Ja? Es gibt das berühmte Buch von Hermann Hesse, das eigentlich sein Lebenswerk ist. Das ist eben das Gasperlenspiel. Genau. Ist kein leicht zu lesendes Buch, muss man dazu sagen. Vor allem die ersten 70, 80 Seiten. Aber dann wird das Buch, wenn man sich darauf einlässt, enorm spannend. Was viele Menschen vergessen, das hatte ich ursprünglich auch vergessen, dass das Buch aus 3 Teilen besteht. Der erste Teil ist quasi die Lebensgeschichte des Josef Knecht, der dann Magister Ludi wird, also quasi der Meister des Gasperlenspiels. Dann kommt aber ein zweiter Teil, das sind die Gedichte des jungen Josef Knecht und da ist das berühmteste Gedicht Stufen von Hermann Hesse drin. Ja. Und aus diesem berühmten Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und so weiter, das ist in Wirklichkeit in dem Buch Gasperlenspiel ein Gedicht von Josef Knecht, also der fiktiven Figur Josef Knecht. Das Gedicht hätte, ich mich sehr mit Hesse beschäftigt, das Gedicht hätte übrigens ursprünglich Transzendieren heißen sollen. Ja, okay. Und das hat er dann umbenannt in Stufen. Und der dritte Teil sind 3 fiktive Lebensläufe, in denen auch so versteckte Botschaften drinnen sind. Ja. Also es ist einfach ein fantastisches Buch. Und wir wollten im Stift Melk damals, wenn Sie so wollen, diesen Mix aus Spiritualität, Wissenschaft, und zwar echt Naturwissenschaft, aus Kunst hier so einen Mix machen. Weil im Gasperlenspiel ist ja total faszinierend, aber es steht ja nie genau drinnen, was das eigentlich ist. Ja. Und das haben wir irgendwie versucht und als Metapher genommen.
Ja. Wenn Sie Hermann Hesse treffen könnten, hätten Sie eine Frage an ihn?
Naja, ich habe mich sehr als eine konkrete Frage an den Hermann Hesse. Naja, ich wäre jetzt selber ja irgendwann einmal 65 Jahre alt. Der hat ja ein faszinierendes, auch quasi über die Würde des Alters geschrieben. Wie er das eigentlich letztlich geschafft hat, diese Stufen, diese Übergänge im Leben für sich so gut zu bewältigen. Der hat einen sehr schwierigen Start ins Leben gehabt. Als Schüler hat er überhaupt nicht mit Schule umgehen können. Also das würde mich schon so interessieren, wenn man diese Stufen nicht nur als Gedicht liest, sondern wie es er für sein Leben tatsächlich geschafft hat.
Ja. Es gibt, ich mache einen Themensprung, aber es gibt ein Zitat, das mich als Arzt irgendwie immer wieder begleitet, von Thomas von Aquin. Das heißt, Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine Geisteshaltung. Das ist das Zitat. Natürlich, ich als chinesischer Mediziner oder Typologe habe da alle möglichen Gedanken, die da rennen. Aber was kommt Ihnen da in den Sinn?
Also, Sie werden sich wundern, aber ich bin eigentlich ein großer Anhänger der Schulmedizin. Ja. Ich habe zu viele Freunde an Krebs verloren und gehöre nicht zu jenen, die sagen, dass da irgendwie mit Mistelzweigen oder Meditation irgendwas, das kann etwas unterstützen. Aber ich glaube, wenn man ernsthafte Krankheiten hat, ist die Schulmedizin sehr angesagt. Alles andere kann eine Ergänzung sein. Ich tue mir auch ein bisschen schwer damit, Ich habe auch Freunde verloren, die wirklich großartige Menschen waren an Krankheiten, also sozusagen die Krankheit ist ein Ausdruck deiner Seele und so weiter. Ja, ja. Das würde ich nicht unterschreiben. Ich kenne auch viele Arschlöcher, die sehr alt geworden sind. Mhm. Also
ja, das ist komplex, ja, ja.
Das ist ein sehr komplexes Thema, um das einmal zu sagen. Was mir wichtig ist, ist Gesundheit. Ich versuche auch so viel wie möglich für meine eigene Gesundheit zu tun, weil man will ja nicht nur alt werden, sondern gesund alt werden. Mhm. Ja. Was ich nur weiß, ob es stimmt, das werden Sie vielleicht besser wissen. Es gibt ja angeblich diese Theorie, dass früher, also in China, der Arzt nicht für seine Patienten bezahlt wurde, sondern für die Gesunden in seinem Dorf.
Und ich weiß nicht, ob das eine gefährlich, weil wenn der Kaiser gestorben ist, wurde der Arzt halt dann auch sozusagen mitbekommen.
Ich weiß nicht, ob das eine gut erfundene Geschichte oder die Wahrheit ist.
Ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe, es war nicht die Wahrheit, weil für die Kaisersärzte war das ein harter Job auf jeden Fall. Aber die Chinesen sind schon davon ausgegangen, dass man 120 Jahre alt werden kann. Und natürlich ist es gerade in der chinesischen Medizin die Prophylaxe und ein Hauptfokus. Ja, ja. Und wir kämpfen ja ein bisschen jetzt im deutschsprachigen Raum mit der, wie nennt man, wir machen ja nicht Alternativmedizin und wir machen nicht Komplementärmedizin. Jetzt ist es gerade Integrativmedizin so als Begriff, dass man sagt, okay, Schulmedizin und parallel das andere. Aber ja.
Also ich glaube, dass wir nach wie vor viel zu viel über Krankheit und zu wenig über Gesundheit reden, weil ich habe in meinem Buch Das ganze Leben in einem Tag, es gibt ja diese berühmte Harvard-Studie und auch andere Studien, die sehr klar sagen, es gibt drei Dinge, die du machen musst, wenn du besonderes Pech hast, um gesund lang zu leben. Das Wichtigste ist nicht rauchen, das Zweite ist nicht zu viel fressen oder das richtige Essen und das Dritte ist Bewegung. Ja, und wenn man diese drei Dinge konsequent machen würde, dann hätte man schon gute Chancen.
Welche Art der Bewegung machen Sie?
Also zu wenig, aber ich mache in der Früh nach meiner Meditation ungefähr 25 Minuten so physiotherapeutische Übungen, um mir die Beweglichkeit in den Hüften und dem, gestern war ich seit langer Zeit wieder bei meiner Osteopathin, weil hier und da wieder was, also das mache ich eigentlich, ich gehe viel zu wenig laufen, muss ich sagen, ich gehe hier und da, ich bin eher ein Bequemtyp, also ich gehe hier und da, gehe ich mit Freunden wandern im Wienerwald, das ist ja das Tolle in Wien, dass das irgendwie also ich bin froh, dass ich Tibet mit 32 Jahren gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffen würde, weil das muss man schon dazu sagen, also ab 5000 Meter wird es sehr eng.
Ich war ich komme gleich zum Weißensee, weil ich war gerade im Weißensee letzte Woche und habe ihre Fotos gesehen, aber die Geschichte erzählen, ich war in Tibet seinerzeit auch schon vor 10, 20 Jahren und wir waren über den Pass drüber zu einem See gefahren, der ist Namtso.
Ja, dort war ich auch.
Ja, der ist auf 4,9 oder so.
Ja, genau.
Und gut, sie waren noch früher dort, also da war ja nichts, ja. Jetzt gibt es dort Hotelstraßen.
Ach so, wirklich, da gab es gar nicht.
Jetzt gibt es dort Hotels und asphaltierte, also da war wirklich? Nichts.
Wirklich? Ja, aber nichts.
Also super, dann waren Sie, dann kennen Sie das. Und ich war halt nah an der Glückseligkeit und ich bin früher Langstrecken gelaufen und jetzt bin ich dort 40 Minuten am Ufer gejoggt und war halt glücklich. Und dann war ich 2 Wochen so, dass ich eigentlich nicht sprechen konnte. Ich war so K.O., also wenn man das nicht gewohnt ist. Also es war spannend zu sehen, wie anstrengend das ist, auf nur 4.900 Meter Höhe. Und manche gehen ja noch höher. Ja.
Aber das ist wirklich ein ganz einzigartiger Ort.
Na, bei uns war überhaupt nicht, dass ich dort war.
Wir sind natürlich nicht nur alles gegangen, wir sind die Dinge teilweise auch mit, weil so große Distanzen, wir sind es mit sehr guten Geländefahrzeugen gefahren.
Wir sind eben auch mit einem Jeep raufgefahren worden und haben Reifenplatten gehabt und dann kam irgendwo ein Typ mit einem Pferd und einem Schnur. Also es war wie ein Comic.
Aber es ist einer der schönsten Orte der Welt, haben Sie völlig recht.
Ja, fantastisch, dass Sie auch dort waren. Ja. Dann würde ich trotzdem noch zum, weil ich gerade letzte Woche mit meiner Familie am Weißensee war. Und als ich dort war, habe ich sozusagen Ihren Account gesehen, dass Sie auch am Weißensee waren am 19. Juli und haben doch von weiter oben diese Fotos gemacht. Also sind Sie doch jemand, der so ein bisschen die Berge...
Also die Wahrheit ist, ich war ja alleine dort, ich bin ja derzeit Single. Also die Wahrheit ist, ich bin mit dem Sessellift hinaufgefahren, habe dann dieses wunderschöne Foto gemacht, habe den Familienrundweg, glaube ich, 30 Minuten gemacht, habe dann wieder runtergeschaut, wieder runtergefahren. Ja, aber an sich hätte man dort wunderbar lange wandern können, muss man schon dazu sagen.
Aber ich habe gedacht, okay, das ist doch ein bisschen hochalpin, weil ich bin mehr unten im Tal Rad gefahren.
Und ich bin einfach mit dem Blick hinaufgefahren.
Fantastisch.
Ich meine, die letzte wirklich größere Höhe, die ich gemacht habe, war Ecuador, und zwar die Anden in Kombination, da geht es auch so 4.200, 4.500 Meter in Kombination mit Galapagos, also das kann ich eben nur empfehlen. Und da habe ich mich diesmal sehr gut vorbereitet, aber das verrate ich nicht, was man tun kann, um mit der Höhe besser zurechtzukommen.
Dann frage ich dann nachher. Die Chinesen sagen Zitronenwasser trinken, interessanterweise, das ist so das der Trick, den die Chinesen machen. Da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben und jetzt ja schon der 1. September naht und nachdem Sie schon jede Menge Bestseller geschrieben haben und hier liegt schon das neue Buch, freue ich mich, wenn wir da ein bisschen was drüber hören können. Ich glaube, es war so ein bisschen Premiere oder Buchpräsentation wird ja am 4.9.
genau
sein. Wir sind beide sozusagen Eltern, also ich denke, das wird ein Bestseller werden, das steht jetzt schon fest, weil die Themen so fantastisch gut sind. Ich habe sogar gesehen, dass die sozusagen die Ankündigung war am Anfang so ein bisschen mehr, wie finde ich die richtige Schule für meine Kinder? Und jetzt ist es noch viel breiter geworden. Wie gehe ich mit Mobbing um? Wie kommuniziere ich mit dem, wie kommuniziere ich mit den Lehrern, wenn es nicht klappt? Also das Thema ist sehr breit. Vielleicht darf ich Sie kurz so ein paar einleitende Gedanken zu dem Buch bitten.
Also ich habe sehr kritische Schülerbücher über die Schule geschrieben, mein bekanntestes, aber nicht das Bestverkaufte. Das Bestverkaufte ist interessanterweise Meine letzte Stunde und der verletzte Mensch. Aber mein bekanntestes war sicher Der talentierte Schüler und seine Feinde, das im Jahr 2008 raus. Und das war eine Fundamentalkritik am Schulsystem nach dem Motto, wie gehen wir mit den Talenten unserer Kinder um. Und das Schöne, was passiert ist, es hat wirklich sowas wie eine nationale Debatte ausgelöst. Ich war damals sehr optimistisch, dass wirklich was in Bewegung kommt, aber dieser Optimismus hat sich leider Gottes nicht erfüllt. Mhm. Also dieses System ist extrem schwierig reformierbar. Mein aktuelles Buch, das wie gesagt am 1. September rauskommt, heißt Das Beste für mein Kind, Schule erfolgreich meistern, und das ist ein echter Ratgeber. Also das ist jetzt kein Buch, das im Prinzip sagt, wie man das Schulsystem verändern sollte, den Teil gibt es auch, aber der wesentliche Teil ist wirklich ein Ratgeber für Eltern in diesem Dschungel des Schulsystems zurechtgekommen. Mit welchen Tricks, was muss man alles wissen und die Themen. Also ich fange immer damit an, weil das die häufigste Frage ist, die ich gestellt bekomme, die lautet nämlich, an welche können Sie mir eine gute Schule für mein Kind empfehlen? Ja. Und das Wichtigste, sage ich immer, ist die Volksschule. Ja? Und in der Volksschule ist wiederum das Wichtigste, welche Volksschullehrerin wird mein Kind unterrichten? Ja. Weil in 90% der Fälle wird das eine Volksschullehrerin sein. Und da kann man sich sehr wohl drum kümmern, weil diese Frau entscheidet darüber, ob ein Kind 4 Jahre lang Lernfreude hat, ob die Talente gefördert wird oder ob Schule Zwang und Langeweile für ein Kind bedeuten. Also daher ist einmal die Volksschule eine ganz entscheidende Fragestellung. Und das ist nicht ganz so einfach, weil es gibt die Sprengelregelungen und es gibt die Distanz zur Schule. Manche Eltern wechseln ihren Wohnort, um an die richtige öffentliche Schule gehen zu können. Und dann habe ich natürlich auch so Fragen, sind Privatschulen wirklich besser als öffentliche Schulen? Wann macht es einen Sinn, dass Ihr Kind vielleicht in eine Reformschule, Montessori, Waldorf und so weiter geht? Was sind da die Kriterien dafür? Natürlich, ein großes Thema ist immer die Beschwerden über Noten. Mhm. Wie geht man wirklich mit ungerechten Noten um? Wie kann man dagegen berufen? Und dann Dinge, die sind wissenschaftlich, die gebe ich schon rein, die sind unbestritten. Was sind die 5 goldenen Regeln der Lernfreude? Wie kann ich die Talente meines Kindes wirklich fördern? Aber auch die ein bisschen heikleren Themen. Was mache ich mit einer Teilleistungsschwäche meines Kindes, mit ADHS, mit Legasthenie? Oder auf der anderen Seite, ist mein Kind wirklich hochbegabt? Wie kann ich das herausfinden? Also das sind so die Themen in diesem Buch. Es ist wirklich ein klassischer Elternratgeber, ein sehr positives, aber das quasi diesen Dschungel, den es da gibt, das ist ein bisschen teilweise ist es eine Machete und teilweise ist es so Tricks, wie komme ich da durch den Dschungel durch, um das Beste für mein Kind zu erreichen.
Ich hatte unlängst einen Patienten, der auf der TU halt sich habilitiert hat und lehrt, und die hatten eine Fortbildung, wie man für Studierende einen guten, also wie man die begeistert, und die Essenz von deren sozusagen Meinung war, wenn der Lehrende Freude an seinem Fach hat, dann überträgt er das. Also der kann über Staubsaugerbeutel sprechen, über Nacktschnecken, es ist egal. Also das war die Hauptgeschichte. Sie haben jetzt gerade 5 goldene Regeln für die Freude.
Ich fange mit der ersten an. Also wenn Sie mich fragen, was ist quasi, Sie sind ja Naturwissenschaftler, was ist sozusagen das Naturgesetz der Pädagogik? Und das ist ganz einfach. Lernen findet über Beziehung statt oder es findet nicht statt. Also das ist sowas von unbestritten, und ich nehme an, das hat auch Ihr Kollege gemeint. Menschen interessieren sich nicht für Gegenstände, Menschen interessieren sich für Menschen und Schüler interessieren sich für Lehrer, die sie bewundern können, von denen sie was lernen können, die sie überraschen können. Das ist das Grundprinzip von Lernen. Und da wird in unserem Schulsystem aber leider eigentlich seit 200 Jahren verstoßen, vor allem in den letzten 100 Jahren, weil alles noch viel zu sehr auf Stoff und auf Gegenstände, ich meine, ich sage immer, wenn wir heute Schule neu erfinden würden, wir kämen ja nie auf die Idee, bis zu 22 separat voneinander getrennte Gegenstände, die teilweise seit über 100 Jahren unverändert sind in 50 Minuten, dass das nicht funktioniert, das ist bekannt, aber wir machen es eigentlich großteils doch. Ich habe aber viele Schulen erlebt, die das natürlich viel, viel besser machen. Und das beschreibe ich da drinnen natürlich auch.
Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Bitte. Oder damit das gerne. Also ich meine, Sie haben sich eh intensiv damit beschäftigt und in den Büchern das auch schon öfter thematisiert. Aber jetzt, wo Sie 65 werden im Dezember, ich frage das gerne, weil wir selber ein Buch darüber geschrieben haben. Also wie würden Sie gerne sterben? Das ist so eine Frage, die ich gerne stelle.
Ja, Woody Allen hat so schön gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte nicht dabei sein. Ja. Ich habe ja selber, mein erfolgreichstes Buch ist Meine letzte Stunde, interessanterweise mit über 50.000 verkauften Büchern, war der Weihnachtsbestseller im Jahr 2010, das kann man sich zwar gar nicht vorstellen. Ich habe mich auch interessanterweise mit dem tibetischen Totenbuch natürlich auseinandergesetzt und halte es für unlesbar.
Ist es auch.
Also freue mich, wenn Sie mir das bestätigen. Also es gibt dann Sekundärliteratur.
Es gibt Bücher von Sogyal Rinpoche und so weiter, aber das ist schwierig.
Aber es gibt einen Satz, den ich dann verstanden habe, dass es heißt, in deiner letzten Stunde bist du immer mit dir allein. Und das erschien mir, also ob da jetzt 5 Leute um dich herum sitzen, ob du ein König bist oder ob du ein Bettler oder ein Armer, aber letztlich bist du da eigentlich allein mit dir selbst. Und das eine, was ich mir wünschen würde, ist quasi, dass ich einfach auf mein Leben schauen kann und sage, ja, das war mein Leben und das war ein gutes Leben und ich habe das gegeben, was ich konnte. Ich habe auch ein bisschen was zurückgegeben. Sie kennen das, Elisabeth Kübler-Ross stellt ja, das war die erste eigentlich professionelle Sterbeforscherin, und die hat viele Menschen interviewt, die gewusst haben, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. Und sie hat am Ende ihres Lebens stellen sich Menschen 3 Fragen. Erstens, Liebe ist das Wichtigste. Habe ich genug Liebe gegeben und habe ich genug Liebe bekommen? Das würde ich gerne mit Ja beantworten, aber so weit bin ich im Augenblick noch nicht. Das zweite ist Authentizität. Da bin ich ganz gut. Habe ich mein Leben mit meiner Stimme, mit meiner Melodie gespielt. Und das dritte, an dem arbeite ich auch noch, habe ich genug zurückgegeben? Habe ich die Welt ein bisschen besser gemacht? Und wenn man auf diese 3 Fragen mit Ja antworten kann, dann ist man, glaube ich, schon in einer ganz guten Stimmung. Und dann sagen, bin ich auch der Meinung, dass es möglichst schnell und plötzlich gehen sollte. Das ist mein Vorbild, der Udo Jürgens, der ja bekanntlich am Genfersee mit seinem Chauffeur, ich weiß nicht, ob er dann einen Chauffeur hat, entweder mit seinem Chauffeur entlang gegangen ist, niedergefallen ist und tot war oder eingeschlafen ist. Und, also das wünscht man sich. Also Arzt, wissen Sie, das ist leider nicht immer so. Ja. Das muss man dazu. Ich habe meine beiden Elternteile schon verloren und ja, Gott sei Dank kein langes Leiden, aber das ist natürlich immer, das ist dann natürlich immer etwas. Also wie gesagt, die 3 Fragen des Lebens mit Ja beantworten zu können und schnell und plötzlich, dann wäre schon viel getan.
Dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch, für Ihre Zeit. Darf ich Ihnen genau das wünschen, was Sie sich wünschen, und ja, noch ein schönes Leben bis dahin.
Genau.
Dankeschön.
Genau. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.